Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, liebe Freundinnen und Freunde, Ihnen und euch einen guten Tag in die Runde, trotz der widrigen Umstände. Ich freue mich, anlässlich dieser doppelten Preisverleihung den einführenden Gastbeitrag leisten zu können, zumal als juristischer Geburtshelfer und Ehrenmitglied der Ethikon-Stiftung, deren Arbeit und Ziele ich schätze und gerne unterstütze. Ich bin gespannt auf die Verleihung des Ethikon-Negativpreises Dead Planet Award 2021 an den Energiekonzern RWE und des Positivpreises Blue Planet Award an die Friedens- und Menschenrechtsaktivistin aus Mali, Aminata Traoré. Und bin auch gespannt auf die Begründungen in Laudatio und Schmährede. Auch wenn ich mit persönlichen Schmähungen so meine Probleme habe, selbst wenn sie RWE-Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende treffen. Und so vertraue ich auf rationale Konzern- und Staatskritik und Aufklärung in aller Klarheit und Schärfe und versuche dies nun auch in meinem Gastvortrag mit dem Titel Menschenrechte in Zeiten von Terror und Unsicherheit auf dem Weg in einem präventiv autoritären Sicherheits- und Überwachungsstaat? Nun, die Terroranschläge in den USA vor 20 Jahren haben weit mehr zerstört als das Leben Tausender von Menschen. Mehr zerstört als die Skyline von New York, weit mehr getroffen als das Selbstwertgefühl der US-Bevölkerung. Sie setzten national wie international eine Abwehrpolitik in Gang, die zivilisatorische Errungenschaften in Frage stellt und das Selbstverständnis demokratischer Länder beschädigte, auch in Europa und Deutschland, wo sich nach 9/11 die staatliche Sicherheits- und Antiterrorpolitik erheblich verschärft und radikalisiert hat. Und die sicherheitspolitischen Reflexe, speziell auf islamistische Terroranschläge und Anschlagsversuche, gehen unvermindert weiter, obwohl doch die Lehren aus den Reaktionen der westlichen Welt auf die Einschläge vom 11.09.2001 längst eine radikale Umkehr gebieten. Denn diese Reaktionen haben weltweit eine Gewaltwelle ausgelöst, die zu Krieg und Terror, Folter und Elend führte, also zu gravierenden Menschen- und Völkerrechtsverletzungen. Und zwar nicht so sehr durch die zahllosen Terrorakte, die wir seitdem erleben mussten, sondern in weit größerem Maße durch die Art und Weise der staatlichen Terrorbekämpfung. Ein katastrophaler Krieg gegen den Terror führte zu teils dramatischen Einschränkungen der Bürger- und Freiheitsrechte in westlichen Demokratien und zu wahren Verwüstungen im Nahen und Mittleren Osten. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen Irak, der mörderische US-Drohnenkrieg, für den auch Deutschland mit Verantwortung trägt, das US-Foltercamp Guantanamo, das CIA-Folterprogramm sowie die globale Massenüberwachung durch den US-Geheimdienst NSA unter Beteiligung des Bundesnachrichtendienstes BND und anderer Geheimdienste sind nur wenige Beispiele für die zahlreichen Exzesse dieses Antiterrorkampfes. In der Bundesrepublik bescherten uns die Reaktionen auf 9/11 die umfangreichsten Sicherheitsgesetze, die in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte jemals auf einen Streich verabschiedet worden sind. Und zwar in den Jahren 2002 folgende, zunächst jeweils befristet, dann mehrfach verlängert und seit 2020 wieder entfristet, weshalb die einstigen Ausnahmegesetze nun zum Normalbestand gehören. Polizei- und Geheimdienstbefugnisse wurden stark ausgeweitet und Migrantinnen und Migranten, besonders Muslime unter ihnen, unter Generalverdacht gestellt und einer noch intensiveren Überwachung unterzogen. Tausende von Beschäftigten, die sicherheitsempfindliche Stellen in sogenannten lebens- oder verteidigungswichtigen Betrieben, etwa Energieunternehmen, Krankenhäuser, pharmazeutische Firmen, Bahn-, Telekommunikationsbetriebe anstreben oder innehaben, Die werden geheimdienstlichen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen und ausgeforscht. Und seitdem gab es letztlich kein Halten mehr. Mehrere Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetze folgten, unter anderem mit verdachtsloser Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung sowie heimlicher Online-Durchsuchung von Computern mit Staatstrojanern unter Gefährdung des IT-Systems. Nun, um an dieser Stelle keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Selbstverständlich sind Sicherheitspolitik und Behörden verpflichtet, Attentäter und Hintermänner von Anschlägen konsequent und gezielt zu ermitteln und mit geeigneten, aber eben auch mit angemessenen Maßnahmen für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Gesetze mit tiefgreifenden Eingriffsbefugnissen, die gibt es dafür mehr als genug. Vollzugsdefizite und Unzulänglichkeiten leider auch, zumal die Polizei mit den ihr aufgebürdeten Antiterrorbefugnissen ohnehin längst überfordert ist. Dass in angsterfüllten Zeiten von Terror, Krisen und Unsicherheit nur wenige nach dem hohen Preis weiterer staatlicher Aufrüstung fragen, mag zwar nachvollziehbar sein, aber ziemlich kurzsichtig. Denn mit den Folgen einer solchen Politik mit der Angst werden oft gerade jene vielbeschworenen sogenannten westlichen Werte beschädigt, die es doch zu schützen gilt. Demokratischer Rechtsstaat und Bürgerrechte, Freiheit, Offenheit und Rechtssicherheit. Außerdem gerät in Vergessenheit, dass es weder in einer hochtechnisierten Risikogesellschaft, in der wir ja längst leben, noch in einer offenen, liberalen Demokratie absoluten Schutz vor Gefahren und Gewalt geben kann. Ja, Terror und Terrorangst stärken die Staatsgewalt und entwerten Freiheitsrechte. Das hat sich seit 9/11 deutlich gezeigt. Und tatsächlich mussten Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in den vergangenen Jahren mehrfach maßlose Sicherheits- und Antiterrorgesetze ganz oder teilweise für verfassungswidrig erklären. Erinnert sei nur an den großen Lauschangriff in und aus Wohnungen, die präventive Telekommunikationsüberwachung, die Befugnis im Luftsicherheitsgesetz zum präventiven Abschuss eines entführten Passagierflugzeugs durch das Militär, praktisch eine staatliche Lizenz zur gezielten Tötung unschuldiger Menschen. Auch die exzessiven Rasterfahndungen nach sogenannten islamistischen Schläfern sind für verfassungswidrig erklärt worden, ebenso die anlasslose Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung. Seit 2015 gibt es übrigens eine neue Vorratsspeicherregelung, gegen die noch Verfassungsbeschwerden anhängig sind. Ja, und 2020 sind das Antiterror-Datei und das BND-Gesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt worden und damit gewisse Praktiken der weltweiten strategischen Auslandsaufklärung. Die befassten Verfassungsgerichte rügen in all diesen Fällen, dass Regierungen und Parlamentsmehrheiten Grund- und Bürgerrechte, die Menschenwürde und den Kern privater Lebensgestaltung unhaltbaren Sicherheitsversprechen und einer vermeintlichen Sicherheit geopfert haben. Doch gleichwohl findet diese Art von Sicherheitspolitik kein Ende. So verabschiedete der Bundestag 2016 ein Antiterrorgesetzespaket, mit dem sowohl Befugnisse der Geheimdienste als auch der Bundespolizei abermals erweitert und verschärft worden sind. Und nach dem Berliner Anschlag Ende 2016, da überschlugen sich dann die Aufrüstungsvorschläge regelrecht, obwohl doch gerade in diesem Fall eklatante Vollzugsdefizite zutage traten, obwohl der mutmaßliche Attentäter Anis Amri bei den Sicherheitsbehörden längst als stark vernetzter, hochmobiler Gefährder und auch Straftäter im Visier war, obwohl er von V-Leuten umgeben war, obwohl der marokkanische Geheimdienst rechtzeitig vor ihm und Anschlagsplänen gewarnt hatte. Alles in allem, Amri hätte vor dem Attentat aus dem Verkehr gezogen werden können, sodass dieser Anschlag mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte verhindert werden können. Möglichkeiten gab es jedenfalls genug, aber eben auch, wie sich herausstellte, schwere Versäumnisse, Kontrolldefizite und Fehleinschätzungen der Sicherheitsbehörden. Wie es scheint, ein eklatantes Staatsversagen, das mit dreisten Aktenmanipulationen vertuscht werden sollte und dann auch noch als Anlass für neue Nachrüstungsmaßnahmen herhalten muss. Statt einer überfälligen Evaluierung der bisherigen Sicherheits- und Antiterrorgesetze und ihrer Umsetzung und möglicherweise einer Nachjustierung, wo nötig, werden unzählige weitere Verschärfungen durchgesetzt. Videoüberwachungsverbesserungsgesetz oder Videoüberwachung mit Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, zumindest als Pilotprojekt, bis hin zu Befugnissen in den verschärften Polizeigesetzen, sogenannte terroristische Gefährder präventiv in elektronische Fußfesseln zu legen, um sie einer lückenlosen Aufenthalts- und Kontaktkontrolle zu unterziehen oder aber wochenlang in Präventivhaft zu stecken. Also Menschen, die nicht etwa straffällig geworden sein mussten vorher, ihnen dies aber aufgrund bestimmter Anhaltspunkte oder Mutmaßungen polizeilicherseits künftig zugetraut wird. Hinzu kommen verschärfte Abschiebehaft und Praxis, die polizeiliche Einschleusung von Staatstrojanern zur heimlichen Ausforschung von Computern und Handys. Nun, mit diesen neuen Überwachungsbefugnissen kann bereits sehr weit im Vorfeld eines Verdachts oder einer Gefahr tief in Grund- und Freiheitsrechte von Betroffenen und auch Unbeteiligten eingegriffen werden. Man könnte angesichts dieser Entwicklung auch von ausufernden Notstandsgesetzen für den Alltag sprechen. Von Verstößen gegen die Unschuldsvermutung und von einem nur schwer kontrollierbaren präventiven Sicherheitsstaat, in dem der Mensch allmählich zum Sicherheitsrisiko mutiert, Rechtssicherheit und Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen mehr und mehr verloren gehen. Ja, dann fragt man sich, wo soll das eigentlich alles enden? Können der moderne internationale Terror und menschenfeindliche Ideologien mit dieser grundrechtsgefährdenden Sicherheitspolitik, mit solch reflexhaften Gesetzesinitiativen und eskalierenden Maßnahmen überhaupt wirksam und nachhaltig bekämpft werden? Meine Antwort lautet eindeutig nein. Und zwar schon gar nicht, solange die Ursachen, Gründe und Bedingungen dieser Gewalt und dieses Terrors nicht wahrgenommen, nicht angegangen, nicht bekämpft werden. Doch davon ist leider nur sehr selten die Rede. Zumindest in der offiziellen Politik, obwohl gerade hier doch dringend anzusetzen wäre. Schließlich spielte und spielt der Westen, spielen Europa, die NATO und die USA eine desaströse Rolle, gerade im Nahen und Mittleren Osten, mit Hunderttausenden toten Zivilisten allein seit 9/11. Dort wirft die sogenannte westliche Wertegemeinschaft für ihre eigenen geopolitischen, ökonomischen und militärischen Machtinteressen, oft genug getarnt als Terrorbekämpfung oder humanitäre Interventionen, systematisch diese hochgehaltenen eigenen Werte über Bord. Mit ihren rohstoffsichernden Einmischungen, ausbeuterischen Handelsabkommen, verheerenden Wirtschaftssanktionen und Waffenexporten in Kriegs- und Krisenregionen sowie an Diktaturen, mit ihren völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, militärischen Regime-Change-Interventionen und Kriegsverbrechen, mörderischem Drohnenbeschuss und Folter, mit all diesen postkolonialen und neoimperialen Interventionen ist der Westen, auch die EU und Deutschland, mitverantwortlich für die Zerstörung menschlicher Lebensgrundlagen, mitverantwortlich für Armut, Ausbeutung, Folter und Tod, für den Zerfall ganzer Staaten, letztlich auch für die Entstehung der IS-Terrormiliz. Made in USA, wie der Nahost-Experte Michael Lüders in seinem lesenswerten Buch »Wer den Wind sät, was westliche Politik im Osten, im Orient anrichtet«, schreibt. Zugespitzt formuliert, mit dem War on Terror, besonders im Irak und in Afghanistan, aber auch in Somalia, Jemen, Libyen und Syrien, schuf der Westen wahre Terroristenrekrutierungsprojekte und züchtete sich seine eigenen Feinde heran. Bereits Ende 2015 haben Ex-Drohnenpiloten das US-Drohnenprogramm als eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der Destabilisierung bezeichnet. Ein völkerrechtswidriges Mordprogramm, das unter anderem über Rammstein, also über Deutschland, abgewickelt wird, das ohnehin längst integraler Bestandteil des US-Kriegs gegen den Terror geworden ist. Von deutschem Boden aus organisieren die USA ihre völkerrechtswidrigen Kriegseinsätze, Entführungen, Folter und extralegale Hinrichtungen von Terrorverdächtigen per Drohnenbeschuss. Die Bundesrepublik hat als NATO-Verbündeter am letztlich desaströsen Krieg in Afghanistan teilgenommen, wobei den Taliban nach dem Abzug ein riesiges Arsenal hochmoderner NATO-Waffen in die Hände gefallen ist. Und selbst im illegalen Krieg der USA gegen den Irak mit mehr als 1 Million Toten leistete die Bundesrepublik logistische Hilfe. Sie war beteiligt an der westdominierten Destabilisierung Libyens und den verheerenden Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, einem Embargo der EU, das auch zur Verarmung des Landes und zur Aushungerung der Zivilbevölkerung beigetragen hat. Darüber hinaus ist die Bundesrepublik mit ihren milliardenschweren Rüstungsexporten maßgeblich an der massiven Waffenaufrüstung unter anderem der autoritären Regime Ägyptens, Saudi-Arabiens, Katars und der Türkei beteiligt. Deutschlands Rüstungsexporte selbst in Krisen- und Kriegsgebiete und an Diktaturen waren auch in den letzten Jahren extrem hoch. Inzwischen gelten endlich verschärfte Rüstungsexportrichtlinien, sodass 2020/21 ein gewisser Rückgang der bewilligten deutschen Rüstungsexporte zu verzeichnen ist. Allerdings nach einem Exportrekordwert von über 8 Milliarden Euro im Jahr 2019. Nun, wer mit Rüstungsexporten und Antiterrorkriegen, mit Regime-Change-Interventionen sowie mit vorwiegend die Zivilbevölkerung schädigenden Wirtschaftssanktionen ganze Regionen zerstört und Staaten destabilisiert, erntet nicht etwa mehr Sicherheit, sondern früher oder später selbst Terror. Auch bei sich zu Hause in Europa und den USA. Je mehr sich die Bundesrepublik an Militäreinsätzen weltweit beteiligt und durch Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete als Kriegspartei wahrgenommen wird, desto größer wird auch die Gefahr asymmetrischer Konflikte und Terroranschläge hierzulande. Die Bundesregierungen wappneten sich also so gesehen gegen mögliche Gewaltreaktionen auf ihre eigene gewalttätige Außen- und Kriegspolitik mit Polizeiaufrüstung und Militäreinsätzen im Inneren. Kollateralschäden an der Heimatfront inbegriffen. Und in dieser westlichen Mitverursachung und Befeuerung von Krieg, Terror und Elend sowie von Ausbeutung und Klimakatastrophen liegt auch die politische Mitverantwortung dafür, dass Millionen Menschen aus den betroffenen Regionen in die oft tödliche Flucht getrieben werden. Wir kommen zu euch, weil ihr unsere Länder zerstört. Diese herbe Einsicht und die koloniale und postkoloniale Vorgeschichte, mitsamt den vom Westen gestützten korrupten und autokratischen Nachfolgeregimen, gehören zum ganzheitlichen Verständnis der realen Terror-, Kriegs- und Fluchtursachen. Sie müssen endlich ins kollektive Bewusstsein gerückt und mit allem Nachdruck bekämpft werden. Letztlich ein dringender Appell an die künftige Bundesregierung. Nun zurück zur Aufrüstungspolitik im Inneren der Republik. Im Zuge der Antiterrorpolitik nach 9/11 erleben wir auch einen dramatischen Strukturwandel in Richtung eines ehemalige Grenzen überschreitenden präventiv autoritären Sicherheits- und Überwachungsstaats. So kommt es seit Jahren nicht nur entgegen dem verfassungskräftigen Trennungsgebot zu einer machtkonzentrierenden Vernetzung von Polizei und Geheimdiensten, sondern neben der Militarisierung der Außenpolitik auch zu einer Militarisierung der sogenannten inneren Sicherheit. Im Mittelpunkt steht dabei der Bundeswehreinsatz im Inland, der noch ausgeweitet und abgesichert werden soll, und dies unter Missachtung jener wichtigen Lehre aus der deutschen Geschichte, wonach Polizei und Militär ihre Aufgaben und Befugnisse strikt zu trennen sind. Selbst in Friedenszeiten, also ohne militärischen Angriff von außen, soll die Bundeswehr im Inneren des Landes flexibler eingesetzt werden. So sieht es wenigstens das Weißbuch 2016 des Verteidigungsministeriums vor, und zwar nicht nur im bereits zulässigen Fall von Katastrophen und schweren Unglücken, nicht nur im Spannungs- oder Notstandsfall nach den umstrittenen Notstandsgesetzen der 1960er Jahre, sondern auch als eine Art nationale Sicherheitsreserve im Inland, quasi als Hilfspolizei mit eigenen hoheitlichen Kompetenzen und militärischen Mitteln. Doch innere Sicherheit, Terror- und Gefahrenabwehr im Inland sind klassische Aufgaben der Polizei, nicht der Bundeswehr. Soldaten, Soldatinnen sind keine Hilfspolizisten. Sie sind nicht für polizeiliche Aufgaben nach dem Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit, sondern zum Kriegführen ausgebildet und mit Kriegswaffen ausgerüstet. Und sie sind auch nicht dafür da, personelle Defizite bei der Polizei auszugleichen. Übrigens auch nicht, um im privatisierten, krankgesparten und profitorientierten Gesundheits- und Pflegewesen als uniformierte Hilfspfleger und Pflegerinnen Personaldefizite während der Corona-Krise zu kompensieren. Insgesamt gesehen gibt es mit dieser Entwicklung eine fatale Tendenz, diese Art von Sicherheitspolitik und Antiterrorkampf, den Rechtsstaat radikal umzubauen, die verfassungsrechtlichen Grenzen zwischen Polizei und Geheimdiensten zu schleifen, die Grenzen zwischen innerer Sicherheit und Außenpolitik, zwischen Verteidigung und Intervention, Militär und Polizei zu verwischen, sowie das Instrumentarium des Ausnahmezustands zu schärfen. Und tatsächlich trainieren Bundeswehrsoldaten auch sogenannte Aufstandsbekämpfung sowie den asymmetrischen Krieg realitätsnah in urbanen Räumen. So im Gefechtsübungszentrum des Heeres in Sachsen-Anhalt, auf dessen Gelände seit 2012 eine 6 Quadratkilometer große und weit über 150 Millionen Euro teure Übungsstadt namens Schnöggersburg aufgebaut wurde. Hier in der Kolbitz-Letzlinger Heide entstand Europas größte militärische Geister- und Kampfstadt, und zwar unter Regie des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Ein urbaner Ballungsraum mit 520 Gebäuden, einer Altstadt und Hochhaussiedlung, einem Regierungs- und einem Elendsviertel, mit Industriegebiet und Bahnstation, Flughafen, Straßennetz, U-Bahn und begehbarer Kanalisation, mit Friedhof, christlichen und islamischen Sakralbauten, Markt und Spielplatz, Schule, Flüchtlingslager und Gefängnis, Kasernen, Supermarkt, Stadion und Stadtpark mit künstlich angelegtem Fluss und Brücken. Also, eine typische Infrastruktur moderner Metropolen, wo sich soziale Konfliktlagen zusammenballen und entladen können. Seit 2018 trainieren dort in bereits fertiggestellten Bauabschnitten Tausende von Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr und der NATO, aber auch Polizistinnen und Polizisten des Bundes und der Länder, den Häuser- und Antiterrorkampf. Nach vollständiger Fertigstellung von Schnöggersburg werden Bundeswehr, EU sowie NATO-Kampfverbände, aber auch Polizeieinheiten den asymmetrischen Krieg und Häuserkampf in Großstädten proben, für weitere Auslandseinsätze, aber auch für militärische Heimatschutz- und Antiterroreinsätze im Inneren des Landes bzw. im Inneren von EU-Staaten. Und spätestens hier stellt sich dann die Frage, soll der Staat mit diesem forcierten Umbau der Sicherheitsarchitektur und der Anhäufung von präventiven Kontroll- und Repressionsinstrumenten auf Vorrat womöglich nicht nur vor Gewalt und Terror, vor Katastrophen und Unglücken geschützt werden? Wappnen sich Staat und auch EU nicht nur gegen kriegerische Angriffe von außen, sondern auch gegen mögliche soziale Unruhen und militante Aufstände im Inland sowie gegen unkontrollierte Flucht- und Migrationsbewegungen? Just in Zeiten verschärfter ökonomisch-sozialer Krisen und starker sozialer Spaltungen und Spannungen in Deutschland und Europa, denen gerade auch im Zuge der Corona-Krise eine noch weit tiefere soziale Spaltung droht, wie etwa die Hilfsorganisation Oxfam prognostiziert. Nun, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich komme zum Fazit und Ausblick. Wobei, wie bereits zuvor, auch hier einige Aspekte der heutigen Edikon-Preisverleihungen angesprochen werden. Erstens. Mit ihrer Sicherheitspolitik und ihrer Art von Antiterrorkampf zeigen sich Bundesrepublik und EU sowie die Mehrheit ihrer Mitgliedstaaten weitgehend ignorant gegenüber den tatsächlichen Gründen und Ursachen von Terror, Gewalt und in Folge auch Flucht, an denen westliche Staaten und Staatengemeinschaften maßgeblich beteiligt waren und nach wie vor sind und denen Millionen von Menschen außerhalb Europas zum Opfer fielen und weiterhin fallen. Insbesondere die Militärintervention seit 9/11 im Namen von Sicherheit und Freiheit haben die Welt nicht etwa sicherer und nicht freier gemacht und auch den Terrorismus letztlich nicht eingedämmt. Im Gegenteil, Krieg ist seinerseits Terror und gebiert immer neuen Terror und neue Terroristen. Zweitens, es wird also weder Fortschritt noch Frieden geben, ohne Stopp kriegerischer Interventionen, exzessiver und skandalöser Waffenexporte in Krisengebiete und an Diktaturen und ohne Stopp des globalen, destruktiven Marktradikalismus. Und es wird auch keinen nachhaltigen Fortschritt und Frieden geben, ohne radikale Änderung der aggressiv neoliberalen Wirtschafts- und Agrarpolitik, der ausbeuterischen Welthandels- und Rohstoffpolitik sowie einer vollkommen unzulänglichen Sozial-, Umwelt- und Klimapolitik. Drittens. Wir brauchen also einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel. und wir müssen das vorherrschende, verengte und angstbesetzte, Polizei, Geheimdienst und militärdominierte Sicherheitsdenken endlich aufbrechen und das kurzsichtige und reflexhafte Kurieren von Symptomen überwinden, ohne allerdings den notwendigen Schutz von Gesellschaft und Bevölkerung zu vernachlässigen. Die herrschende Sicherheitspolitik und ihre Antiterror- und Überwachungsgesetze müssen jedenfalls dringend auf den Prüfstand. Viertens. Wir brauchen einen anderen Sicherheitsbegriff, einen ganzheitlich orientierten und ursachenbezogenen sozialen, ökologischen und friedenspolitischen Sicherheitsbegriff. Und das bedeutet letztlich, dass es nicht ohne politischen Kampf gehen wird. Einen Kampf für soziale Gerechtigkeit, für soziale Prävention und faire Integration, für Rüstungskonversion und zivile Konfliktprävention. Eine humane Flüchtlingspolitik und konsequente Klima-, Umwelt- und Friedenspolitik. Kurz, für eine friedlichere und gerechtere Welt ohne Ausbeutung, Armut und Krieg. Denn nur so kann sowohl dem Terror als auch dem staatlichen Antiterror und manch anderen Übeln dieser Welt der Nährboden entzogen werden. Ja, damit bin ich am Schluss angelangt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine interessante, spannende Veranstaltung und Edekorn-Preisverleihung 2021. Besten Dank.